HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Die Eliten sind gar nicht das Problem. Die Bevölkerung sind im Moment das Problem.
Die Globalisierung hat die finanzielle Elite, die den Politikern Geld spendet, sehr, sehr reich gemacht.
Es gibt Eliten, die sich von den Menschen entfernen. Und genau diese Eliten werden abgewählt.
Das ist ein Versagen der politischen Eliten in London, ganz klar.
Das heißt, wir reden schon von einem Phänomen, dass bei einem Systemwechsel die alten Eliten zu neuen Eliten werden.
Ihnen kommt die Funktion zu, diesen Elite-Gedanken weiterzutragen.
Manchmal auch in einer Form von selbstverstandener Elite.
Es gibt bei den Burschenschaftern sehr nette und weniger nette, so wie in allen anderen Bevölkerungsgruppen auch.
Die Wähler des nächsten US-Präsidenten wollten dem Establishment der USA einen Denkzettel verpassen und haben deshalb einen Multimilliardär ins Weiße Haus geschickt. Donald Trump hat sich erfolgreich als der vermarktet, der dagegen ist. In Italien haben die Wähler dem politischen Establishment einen Denkzettel verpasst, indem sie die Reformunfähigkeit ihres Staates zementiert haben. In Deutschland ruft die neue Rechte, wir sind das Volk, was allen anderen sagt, ihr seid es nicht. Auch hier geht es gerne gegen das Establishment und vor allem gegen die Eliten. Wer die sind, bestimmen jeweils die, die sich von ihnen absetzen wollen, die mit dem Begriff Elite gleichzeitig das Gefühl vermitteln, dass es da eine Kaste von Auserlesenen gäbe, die ohne Rechtfertigung Macht ausübt, die die Geschicke aller lenkt, ohne nach deren Bedürfnissen zu fragen. Eliten sind abgehoben, Eliten sind selbstgefällig, Eliten sind elitär natürlich. Eliten sind einfach alles, was all denen gerade nicht passt, die gerade nicht an der Macht sind und deshalb auch keine Elite sind. Und was sind Eliten wirklich? Und wie wäre es ganz ohne sie? Wir hier unten, Elite sind immer die anderen, so haben wir den Tag in HR2 heute überschrieben. Eine Elite, sagt das Lexikon, ist einerseits eine Gruppierung besonders qualifizierter Leute, andererseits bezeichnet der Begriff auch die herrschenden oder einflussreichen Kreise einer Gesellschaft, jedenfalls sind Eliten nicht das Volk. Und da derzeit jeder, der etwas auf sich hält, das Volk ist.
Ich bin genauso das Volk, wie andere das Volk sind.
Eben. Da also jeder derzeit das Volk ist, gibt es eigentlich gar keine Eliten mehr. Kann ja nicht sein, auf wen würde denn dann die ganze Zeit von denen, die das Volk sind, geschimpft?
Die Eliten haben versagt. Die Eliten sind blamiert. Denn die Eliten haben sich vom Volk entfernt. Ich meine, wer ist schuld an Donald Trumps Wahlsieg? Natürlich die fatalen Fehleinschätzungen der Eliten. Ja, die Eliten wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Geschieht ihnen recht, den Eliten. Die Wurzel allen Übels ist nämlich die arrogante Anmaßung der intellektuellen Eliten. Ja, intellektuell sind sie auch noch, die Eliten. Ich könnte kotzen. Fragen Sie nicht, welche Eliten. Ich meine, wer so fragt, gehört selber zu den Eliten und will mich verächtlich machen, weil ich angeblich zu blöd bin, zu durchschauen, wer das ist, diese Eliten. Das weiß aber doch jeder, denn sonst würde es ja nicht überall einfach so dastehen. Die Eliten sind an allem schuld. Punkt. Das Volkslied sagt es doch schon. Wenn ich in mein Stübchen gehe, will mein Süppchen essen, sitzen die Eliten da, haben's halb gefressen. Schaue ich in mein Portemonnaie, will mein Lohn rausholen, stehen die Eliten da, haben ihn schon gestohlen. Wenn ich in die Kneipe gehe, will ein Bierchen heben, hocken die Eliten da, wollen's dem Flüchtling geben. Liebes Kindlein, ach ich bitt, gib den Eliten einen Tritt, das ist die tiefe Wahrheit des Volkes. Da können sich diese Eliten tarnen, wie sie wollen. Mal sehen sie aus wie feine Pinkel, mal wie neoliberale Ausbeutersäcke und mal wie linksversiffte Gutmenschen und beschimpfen sich womöglich gegenseitig. Haha, fein geplant, meine Damen und Herren Volksfeinde. Wahrscheinlich auf eurem Bilderberger-Treffen oder so, wo ihr jedes Jahr zusammenhockt und euch Gemeinheiten gegen uns, das Volk, ausdenkt. Aber ich weiß Bescheid, alles derselbe Verein. Weltfremd, von Lobbyisten gesteuert, korrupt, intransparent, mit dem Weltjudentum Oh, das nehme ich zurück, da ist mir die Tastatur ausgerutscht. Aber anmaßend, arrogant, korrupt, das hatten wir schon. Jedenfalls durchschaut von mir, von uns, vom Volk. Was mich am meisten ankotzt, ist diese Pseudo-Exklusivität der Eliten. Warum treffe ich denn nie einen von denen? Alle Leute, die ich treffe, gehören zum Volk und finden Eliten auch Mist. Wo sind die denn alle, hm? Außer im Fernsehen natürlich und in diesen ganzen Mainstream-Medien. Traut ihr euch nicht in die Wirklichkeit, ihr Eliten, wo ich bin? Ich weiß trotzdem alles über euch. Woher? Ich sag's euch. In 5 Minuten habe ich es im Internet gefunden, genau. Und zwar auf den Seiten von euren Mainstream-Medien. Offenbar habt ihr Eliten schon selber gemerkt, wie widerlich ihr seid. Sonst würdet ihr das ja nicht dauernd schreiben. Und jetzt merke ich es überhaupt. Diese ganze Kampagne gegen die Eliten ist eine Erfindung der Eliten. Und ich soll drauf reinfallen. Aber ich fall nicht drauf rein. Ich doch nicht.
Rainer Dachselt als Volk über Eliten. Und hier nochmal zur Klarstellung, die Kanzlerin über das Volk und wer nun das sei.
Und eines möchte ich auch noch einmal in aller Klarheit festhalten. Wer das Volk ist, das bestimmt bei uns noch immer das ganze Volk. Das bestimmen wir alle, nicht ein paar wenige und mögen sie auch noch so laut sein. Das bestimmen wir alle.
Womit jetzt alle Klarheiten über das Volk und wer das jeweils sei, beseitigt wären und wir immer noch nicht wissen, wer und was bitte die Eliten sind, gegen die das Volk, zurzeit wenigstens, so gerne wettert. Ulf Posé, im früheren Leben Hörfunkjournalist und Fernsehmoderator, heute Politik- und Wirtschaftsberater und Coach und als solcher persönlich befasst mit denen, die gemeinhin zu den Eliten zählen. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwind.
Wer ist Elite nun? Erklären Sie es uns. Und warum ist das?
Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Die ideologische von der Leistungselite. Das sind zwei verschiedene Eliten. Ideologische Eliten halten sich für was Besseres aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer Familie, einem Volk, einer bestimmten Branche oder was auch immer. Und das Zweite, die Leistungselite, die kann etwas besser. Das ist ein Riesenunterschied. Zu einer Familie zu gehören ist kein Verdienst, das ist Zufall. Und auch zu einem Volk, das ist ein Zufall. Dort finden wir die ideologischen Eliten, die meinen, sie seien etwas Besseres. Und die Kommentare und auch die kleinen Einspieler, die eben zu hören waren, sagen eindeutig etwas über die ideologische Elite, nicht über die Leistungselite. Zur Leistungselite können sie dann gehören, wenn sie zumindest im wissenschaftlichen Raum mindestens 10.000 Stunden einen Lernprozess durchlaufen haben. Das ist schon jede Menge. Und dann kann man etwas besser. Ist also eine qualitative Zuordnung, die Elite, keine Herkunftszuordnung.
Also Sie meinen jetzt nicht die Handwerksmeister, die vielleicht auch alles besser können als ihre Gesellen?
Wenn ein Handwerksmeister etwas Überdurchschnittliches kann, dann kann er durchaus zur Elite in seiner Branche und seiner Zunft gehören, selbstverständlich.
Das würde dann heißen, das Elite-Bashing, das wir gerade erleben, also die Polarisierung, hier das Volk, dort die Eliten, ist eine völlige Konstruktion, ein Hirngespinst?
Nein, nicht wirklich, weil wahrscheinlich das Volk, um das mal zu wiederholen, meint, dass es sich hier um ideologische Elite handelt. Also Menschen, die zu einer bestimmten Kaste gehören und meinen, aufgrund dieser Zugehörigkeit seien sie etwas Besonderes. Ich halte das für Unsinn und für arrogant.
Also diese Eliten gibt es, haben Sie aber damit gesagt?
Ja, natürlich gibt es Menschen, die meinen, sie seien etwas Besseres als andere und können dafür keinen Beweis antreten. Mhm. Das ist ja das Wesen der Arroganz, dass ich behaupte, ich sei etwas oder ich kann etwas, kann es aber nicht beweisen.
Die Leistungseliten, die Sie titulieren, die beweisen das, dass sie etwas besser können?
Richtig, genau so ist es. Zur Elite können sie erst dann gehören, Leistungselite, wenn sie etwas besser können als andere. Sie müssen sich also in ihrem Können, in ihren Fähigkeiten abheben von anderen.
Also, der Banker, der schnell mal 1 Million verdient hat, weil er ordentlich spekuliert hat und dabei vielleicht auch dann gleich nebenbei noch ein Bankhaus um die Ecke gebracht hat, das hat es ja alles schon gegeben, ja. Der ist Leistungselite oder nicht?
Was hat er denn da geleistet? Er hat etwas ruiniert. Ich halte das für keine besonders hervorragende Leistung, sondern das wäre ein Tun, von dem ich denke, dass es eher im verwerflichen Raum zu finden ist. Wenn ich für den eigenen Nutzen Schaden anrichte, der größer ist als der Nutzen, den ich habe, dann hat das für mich keinen Elitebeweis.
Der Nutzen wäre ein gesellschaftspolitischer, einer für die Gesellschaft?
Das kann für die Gesellschaft sein, selbstverständlich, wenn Menschen sich engagieren, um unsere gesellschaftlichen Verhältnisse weiter zu optimieren, dann kann das durchaus eine Eliteleistung sein, wenn es besonders gut gelungen ist.
Sie meinen nicht, dass vielleicht die Leistungselite auch ideologisch sein könnte?
Also im Allgemeinen erlebe ich, dass Menschen, die etwas besonders gut können, sich nicht unbedingt etwas darauf einbilden. Eliten sind nicht immer in der Öffentlichkeit, sondern sie befinden sich durchaus in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Tätigkeiten und leisten dort etwas Besonderes. Und darauf können sie stolz sein. Manchmal werden sie dafür auch ausgezeichnet, das kommt vor. Aber ich habe selten erlebt, dass jemand, der tatsächlich zu einer Elite gehört, sich darauf etwas Besonderes einbildet.
Also, Sie meinen jetzt, es gibt, ich bleibe mal bei uns, es gibt Journalisten,
ja.
Und es gibt meinetwegen auch Politiker oder Politikberater oder Wirtschaftsberater wie Sie. Und unter denen gibt es dann jeweils eine Elite, die den Journalismus besser kann oder die Politikberatung, die Wirtschaftsberatung besser kann.
Dann würde jemand zur Elite gehören. Das ist meine Überzeugung. Dann leistet er etwas Besonderes. Das heißt, hat eine besondere Fähigkeit und leistet Außergewöhnliches.
Dennoch gibt es, das haben Sie ja schon auch zugegeben, eine Herausbildung von elitären Clubs. Und es gibt, ich nenne sie jetzt mal einfach Eliten, weil es immer so genannt wird, abgehobene Zirkel von Menschen, die keinen reinlassen. Alle Untersuchungen sagen uns doch, dass das Aufsteigen in Deutschland noch schwerer geworden ist, als es früher schon war. Das heißt, überhaupt zeigen zu können, dass ich etwas besser kann als andere, gelingt mir nur, wenn ich schon vorher dazugehört habe.
Das kann durchaus sein. Das ist ja im Grunde genommen das Tragische an der Elitendiskussion, dass einmal nicht unterschieden wird zwischen leistungs- und ideologischer Elite und zum Zweiten, dass manchen Menschen der Zugang zu bestimmten Kreisen einfach verwehrt wird, obwohl sie etwas besonders gut können. Deswegen meine ich auch, dass derjenige, der zur Leistungselite gehört, nicht unbedingt automatisch damit populär ist.
Grundsätzliche Frage, die Politiker, gehören die auch zu einer solchen Elite oder kann da nicht letztlich jeder hineinkommen?
Tja, wenn ich Schumpeter, den großen Österreicher, zitiere, der hat sich mal zur Politik geäußert.
Der kein Politiker war.
Nee, der war kein Politiker. Er hat ja mal zwei Dinge gesagt. Der eine war ganz witzig, da hat er gesagt, eher legt ein Hund einen Wurstvorrat an, als dass eine Regierung eine Regierungsreserve anlegt. Geld anlegt. Und das Zweite, was von ihm sehr berühmt ist, das ist diese Aussage über den menschlichen Geist. Er hat gesagt, die Beschäftigung mit politischen Fragen verdummt den menschlichen Geist. Das ist eine ziemlich harte Äußerung. Aber wenn man manchmal sieht, wie ein Politiker zum Politiker wird, nämlich durch Opportunismus und nicht unbedingt durch besondere Leistung, dann fängt man an zu zweifeln.
Das heißt, die Politiker sind nicht Politiker in den Posten, in denen sie sind, weil sie dort etwas besser können.
Das ist nicht zwingend der Fall. Denn Sie merken, sobald ein Minister, ein Politiker sein Ressort wechselt, dann wechselt er das unabhängig von seinen besonderen Fähigkeiten. Er hat ein neues Amt und dann werden seine Staatssekretäre ihn bedienen müssen in den Informationen, damit er wenigstens halbwegs Richtiges sagt. Wobei das nicht für jeden einzelnen Politiker zutrifft. Man muss immer vorsichtig sein mit Pauschalierungen, sondern es gibt Menschen, die in die Politik drängen und weil sie diese Macht haben wollen, Politik ist immer mit Macht verbunden, und manche Menschen sind einfach machtgeil und wollen das und sie erreichen das, indem sie nicht Besonderes leisten, sondern besonders, ja, vielleicht besonderen Opportunismus zeigen und mit dem haben sie dann Erfolg. Sie müssen gewählt werden. Es geht nicht um die richtige Idee, sondern es geht darum, dass Menschen bereit sind, einen Politiker zu wählen. Also muss er opportunistisch dem Wahlvolk etwas andienen, das dazu führt, dass er dann oder sie dann gewählt wird.
Ulf Bosé, der Politik- und Wirtschaftsberater. Recht herzlichen Dank. Wir hier unten, Elite sind immer die anderen. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Wir haben Thorsten Schweinhardt, derzeit Volontär in der Redaktion, gebeten, sich mal in den einschlägigen Blogs im Internet umzuhören, was dort so über die Eliten gesagt wird. Was jetzt kommt, stammt aus dem Blog Goldfinger Report.
Die globale Elite, die sich aus Bankiers, Großkonzernen und Industriellen zusammensetzt, sieht als eines der Hauptprobleme unsere derzeitige Überbevölkerung. Diese sei für den schlechten Zustand unserer Erde verantwortlich und müsse daher auf rund 500 Millionen reduziert werden. Zudem maßen sich diese selbsternannten Götter an, das Recht zu besitzen, die ihrer Meinung nach geistig rückständige Menschheit zu kontrollieren. Diese sei ohne eine Führerschaft aufgeschmissen. Dabei sei es legitim, diese Untermenschen nur zu ihrem Besten durch Epidemien, Hungersnöte, Kriege, chemische Angriffe und einem fragwürdigen Gesundheitssystem zu liquidieren. Die Triebseele der Menschen wird systematisch ausgeschlachtet durch Pornoindustrie und Sexsklavenhandel. Die Menschen werden systematisch dumm und ignorant gehalten. In den Schulen und Universitäten werden sie so indoktriniert, dass sie nur allein dem System dienen. Die Massenmedien propagieren nur allesamt die gleiche Agenda, verteilt in verschiedene Verpackungen.
Hier am Hof steht hoch in Ehren die Betriebsphilosophie. Wichtig sind nur die Karrieren, doch ganz von selber flutscht es nie. Hier heißt die Regel ganz wie gewohnt: fleißig in die Ärsche kriechen, Ärsche kriechen, Ärsche kriechen, um den Duft der Macht zu riechen, Macht zu riechen, Macht zu riechen. Das ist Leistung, die sich lohnt, das ist Leistung, die sich lohnt. Fleißig in die Ärsche kriechen, Ärsche kriechen, Ärsche kriechen, um den Duft der Macht zu riechen, Macht zu riechen, Macht zu riechen. Fleißig in die Ärsche kriechen, das ist Leistung, die sich lohnt. Kriechen, 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 hat sich stets gelohnt.
Der Elitenbecher aus dem Block Goldfinger Report, abgerundet vom Chor der Höflinge, alleine vorgetragen von Michael Quast aus Jacques Offenbachs Operette Blaubart, hier in der Bearbeitung von Rainer Dachsel und Michael Quast für die Frankfurter Volksbühne. Wir hier unten, Elite sind immer die anderen, der Tag in HR2 Kultur. Nachdem wir jetzt wissen, was Eliten alles sein können und dass sie gar nicht elitär sein müssen oder es gerade sein wollen, schauen wir jetzt mal, woher dieser Begriff eigentlich kommt. Aus dem Lateinischen schon, klar, eligere, auslesen. Aber historisch?
Im 19. Jahrhundert trug die Elite noch Uniform und Waffen und der Begriff tauchte vorwiegend in militärischen Angelegenheiten auf. Eliteeinheiten bestanden aus gut ausgerüsteten und hochmotivierten Kämpfern. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff allmählich auf weitere Gruppen übertragen. Der Einfluss des Militärs auf den Rest der Gesellschaft war geschwunden. Andere wie Industrielle, Bankiers oder Berufspolitiker waren aufgerückt. Der Italiener Gaetano Mosca meinte pointiert, die Herrschenden sind nunmehr die Reichen und nicht mehr die Starken. Er schrieb:
Diese Klasse ist die weniger zahlreiche. Sie versieht alle politischen Funktionen, monopolisiert die Macht und genießt deren Vorteile, während die zweite, zahlreichere Klasse von der ersten befehligt und geleitet wird. Diese Leitung ist mehr oder weniger gesetzlich, mehr oder weniger willkürlich und gewaltsam und dient dazu, den Herrschenden den Lebensunterhalt und die Mittel zur Staatsführung zu liefern.
Es gibt folglich zwei Klassen. Eine ist privilegiert und regiert, die andere muss diese an Zahl geringe Gruppe finanzieren. Der französische Soziologe Vinfredo Pareto erklärte, warum die vielen die wenigen aushalten sollen. Er erfand das Wort vom Kreislauf der Eliten und erklärte, dass die Zugehörigkeit zur Elite an eine Leistung gebunden sein soll. Aristokratische Nichtstuer sollen ausdrücklich nicht dazugehören. An ihre Stelle rücken dann Politiker, Ärzte, Rechtsanwälte, sogar Musiker oder Schriftsteller, also Menschen, die in ihrem Bereich herausragend sind und eine besondere Qualifikation besitzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff Elite ausdifferenziert. Der Amerikaner C. Wright Mills erklärte, es reiche nicht aus, nur auf einen einzelnen, fast immer männlichen Elitebürger zu blicken und anzunehmen, dass er persönlich ein ganz toller Hecht sei. Mills schrieb:
Ob sie es zugeben oder nicht, die Elite ist durch ihre Erfahrung im Umgang mit den technischen und politischen Machtmitteln der ganzen übrigen Bevölkerung weit überlegen. Diese herrschende Elite besteht aus Männern, die sich Kraft ihrer Positionen hoch über den begrenzten Horizont des Durchschnittsamerikaners erheben. Ihre Stellungen geben ihnen die Möglichkeit, Entscheidungen von größter Tragweite zu treffen.
Zur Elite gehören also alle, die eine herausgehobene Position innehaben. Ob sie auch persönliche Qualitäten besitzen, muss erst bewiesen werden, ist auch für ihre Funktion nicht entscheidend. Diese Position wartet in verschiedenen Bereichen auf Bewerber. In Politik, Bildung, Kultur, Medien, auch im Sport und neuerdings sogar auf dem Markt der Erotik und der Eheanbahnung, wenn Elitepartner gesucht und beworben werden. Der Begriff hat mittlerweile etwas Verschwommenes. Mitverantwortlich ist dafür auch der Soziologe Pierre Bourdieu. Er meinte, Kapital könne man nicht nur ökonomisch definieren. Es gebe auch kulturelles Kapital, das zwar nicht unabhängig vom ökonomischen besteht, aber doch dem brotlos promovierten Geisteswissenschaftler die Möglichkeit gibt, sich elitär zu fühlen. Neben der gefühlten Elite aber existiert noch die wirkliche, die in Machtpositionen steckt und in Verruf gekommen ist. Über sie schrieb bereits 2009 der Soziologe Ralf Dahrendorf:
Es ist eine globale Elite entstanden, deren Mitglieder vornehmlich aufeinander blicken und nicht auf diejenigen, für die sie Verantwortung tragen. Hier Abhilfe zu schaffen, ist eine der Aufgaben der Bewältigung der Krise. Das ist nicht einfach, aber auch nicht aufschiebbar. Der Widerstand gegen die abgehobenen Eliten wächst.
Was ist Elite und wie wurde der Begriff, was er alles ist und was er sein könnte? Marius Kaller war das. Uwe Krüger am Telefon, Journalist und Medienforscher an der Universität Leipzig mit Forschungsschwerpunkt Unabhängigkeit der Medien, Autor des Buches Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen. Guten Tag, Herr Krüger.
Guten Tag, Herr Schwinden.
Erstmal eine ganz grundsätzliche Klärung. Sehen Sie uns, also sich selbst auch, mich als Angehörige einer Elite, ist Journalismus elitär?
Journalismus an sich ist nicht elitär. Also Journalismus sehe ich als einen Sektor der ausdifferenzierten Gesellschaft, wie Politik, Wirtschaft, Justiz, Militär und so weiter. Und dann kann man innerhalb eines solchen Sektors jeweils dann die Eliten identifizieren, also die Führungspersonen, die Entscheider, die also maßgeblich und regelmäßig an wichtigen Entscheidungen mitwirken. Also wären aus meiner Sicht Eliten im Journalismus dann zum Beispiel Chefredakteure von großen Medien, von Leitmedien.
Wenn diese Chefredakteure in der Lage sind oder wären, eine Meinung vorzugeben, die ihr Medium dann verbreitet, oder?
Ja, die wirken ja maßgeblich und regelmäßig an Publikationsentscheidungen mit, ne? Die bestimmen mit, was öffentlich wird, was eher nicht öffentlich wird, also was nachrichtenwürdig ist aus ihrer Sicht oder nicht. Mhm.
Also gucken Sie hauptsächlich auf die Zeitschriften, auf das Fernsehen, wo gucken Sie hin?
Wenn ich jetzt gucke, was Leitmedien sind, dann würde ich das so definieren, welche Medien haben innerhalb der eigenen Branche, also unter Journalisten, den höchsten Rang. Also was konsumieren eigentlich Deutschlands Journalisten am häufigsten, woran orientieren sie sich? Und das sind eben große Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, die FAZ, die Welt, die Zeit. Es sind Magazine wie Spiegel, Fokus, Stern. Es sind große Nachrichtensendungen wie Tagesschau bei der ARD oder heute beim ZDF.
Mhm. Ihr Buch über den Zustand der Medien heißt Mainstream, ich habe es eben schon gesagt. Was meinen Sie mit Mainstream-Medien? Wer bewegt sich im Hauptstrom und wer ist die Nebenströmung sozusagen?
Also ich sage nicht, dass Mainstream-Medien gibt. Ich sage, dass es immer wieder einen Medien-Mainstream gibt. Ne? Kleiner Unterschied, aber fein, aber wichtig, finde ich, weil es auch in großen Medien, auch in Leitmedien eben auch immer wieder mal gegen den Strom geschwommen wird. Das hängt von den Leuten ab, die da sitzen. Das hängt manchmal ab von der politischen Diskurslage. Wir hatten letztes Jahr im Sommer und Herbst, da hat die FAZ in der Flüchtlingsfrage eindeutig gegen den Mainstream und auch gegen den Regierungskurs sozusagen veröffentlicht. Das heißt, da ist Raum auch im Mainstream sozusagen für Widerständiges oder Dissonantes oder für Dissens. Aber dass trotzdem in der Mehrheit dieser großen Medien dann doch immer wieder so ein Sound, ein Tenor durchkommt. Und ich sage, dieser Sound, der kommt vor allem dadurch, weil man eben das Handeln von Eliten abbildet und das in den Kommentaren dann erklärt. Und so kommt bei vielen Leuten dann an, die stecken ja unter einer Decke. Also die transportieren ja, die meinen ja genau das Gleiche wie die politischen Eliten.
Es gibt eine herrschende Meinung, heißt das?
Naja, also ich würde sagen, die Meinungsverteilung innerhalb der politischen Elite, die spiegelt sich gewissermaßen in diesen großen Medien und Wetten. Das kann dann zum Problem werden, wenn die politische Elite nicht mehr die komplette Bevölkerung repräsentiert. Ja? Wenn es also einen größeren Prozentsatz an Leuten gibt, deren Werte und Einstellungen nicht mehr im Parlament eingebracht werden, dann kommt es zur Repräsentationskrise und die Medien oder die großen Medien sind dann fast zwangsläufig Teil dieser Repräsentationskrise, wenn sie sich auf das Abbilden des Elitendiskurses beschränkt haben.
Und die beschränken sich darauf, weil es eine zu große Nähe zwischen den Mächtigen, sag ich jetzt mal, wenn man die verschiedenen Eliten, auch die Wirtschaftselite mit dazu zählt, nicht nur die Politiker, die gewählt sind und dann irgendwann Macht ausüben dürfen, zumindest zeitweilig, und den Medien gibt oder denjenigen, die in Medien die Meinungen vorgeben?
Also es gibt aus meiner Sicht verschiedene Ursachen. Eine davon ist tatsächlich, dass es an gewissen Punkten Kommunikationsnetzwerke gibt, Freundschaften, menschliche Nähe zwischen Korrespondenten und Politikern zum Beispiel oder Chefredakteuren und Politikern. Das ist also, dass man sich trifft, über den Weg läuft bei Galas, Preisverleihungen, in Hintergrundkreisen, wo man vertraulich miteinander redet. Das ist eins. Das andere ist natürlich, wie kommen Journalisten an ihre Themen? Womit füllen sie ihre Nachrichtensendung oder ihren Politikteil der Zeitung? Und natürlich gucken sie auf die großen Institutionen im Lande oder international. Und dann bilden sie vor allem ab. Das heißt, sie fangen sich automatisch die Probleme, die im politischen Diskurs sozusagen auftreten, wenn es Repräsentationsdefizite sind, die fangen sie sich damit automatisch auch in ihrem Medium ein.
Könnte man ja leicht ändern, indem man Reporter rausschickt dahin, wo keine Politiker auftauchen.
Ja, genau. Also natürlich muss erstmal ein Bewusstsein dafür herrschen, dass das notwendig ist und müssen Ressourcen dafür freigeschaufelt werden. Und wenn man einen Reporter einfach so ohne ein bestimmtes Ziel losschickt, das passiert ja sehr selten. Oft fahren Leute mit bestimmten Thesen los und suchen sich die passenden Informationen zusammen, weil es ein effektiveres Arbeiten ist. Also Journalisten sind eine Bildungselite, haben meistens Hochschulabschluss, haben meistens eine eher liberale Gesinnung. Und da haben wir auch wieder eine Kluft, also in der Repräsentanz. Also die Journalisten in Deutschland sind nicht ein Spiegelbild der deutschen Bevölkerung, was Werte und Einstellungen angeht. Was die Parteineigung angeht, so hat eine Studie ergeben, dass ungefähr die Hälfte der deutschen Journalisten entweder den Grünen nahesteht oder der SPD. Und die Grünen sind also eher überrepräsentiert gewesen, ne, was die Gesamtbevölkerung angeht. Okay. Und so konservative Haltungen, kleinbürgerliche Werte, prekäre Lebenslagen sind tendenziell eher unterrepräsentiert in deutschen Redaktionen. Ich glaube, da muss sich der Journalismus tatsächlich auf diese Funktion zurückbegeben, ein Service für die übrige Gesellschaft zu sein, den Diskurs in Gang zu halten, zu moderieren und abzubilden.
Uwe Krüger, Journalist und Medienforscher an der Universität Leipzig und Autor des Buches Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen. Recht herzlichen Dank.
Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt derzeit von $2,50 oder weniger am Tag. Derweil häufen jene an der Spitze der globalen Pyramide immer mehr Vermögen an. Verstehen Sie mich bitte richtig. Wenn auf der Welt wahrer Kapitalismus praktiziert werden würde, dann hätten wir heute viel, viel weniger Armut. Stattdessen wird unser Planet von einem aufs Schwerste sozialisierten und auf Schulden basierenden Zentralbankensystem dominiert, welches systematisch Vermögen von hart arbeitenden Bürgern zur globalen Elite transferiert. Diejenigen an der Spitze der Pyramide wissen sehr genau, dass sie alle anderen verarmen, und sie haben jede Absicht, dass es auch genau so bleibt. Das System ist sehr kompliziert. Am Ende der Tage geht es aber nur darum, uns das Geld zu nehmen und es in ihre Taschen zu befördern. Es ist ein globales System, ersonnen, um so viele Schulden wie möglich zu erschaffen. Interessanterweise sagt die Bibel eine Zeit voraus, in welcher reiche Menschen in den letzten aller Tagen Vermögen anhäufen. Während wir uns die meiste Zeit auf die großen Sünden um uns herum konzentrieren, ist die größte Sünde von allen die Habgier. Der Schuldner ist der Diener des Gläubigers. Und die globale Elite hat verschiedenste Arten von Schuld benutzt, um den Rest des Planeten zu ihren Schuldsklaven zu machen.
Unser Chef ist eine Niete. Was er sagt, ist wirklich dumm. Aber wir als die Elite schwänzeln trotzdem um ihn rum. Wer den Erfolg will, ist gewohnt, fleißig in den Arsch zu kriechen, Arsch zu kriechen, Arsch zu kriechen, um den Duft der Macht zu riechen, Macht zu riechen, Macht zu riechen. Das ist Leistung, die sich lohnt, das ist Leistung, die sich lohnt. Fleißig in den Arsch zu kriechen, Arsch zu kriechen, Arsch zu kriechen, um den Duft der Macht zu riechen, Macht zu riechen, Macht zu riechen. Fleißig in den Arsch zu kriechen, das ist Leistung, die sich lohnt. Kriechen, 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 hat sich stets gelohnt.
Zitat aus dem sogenannten Nachtwächterblock über die globale Elite und dann eine weitere Strophe aus dem Lied der Höflinge aus Jacques Offenbachs Operette Blaubart in der Aufführung des Frankfurter Volksbühne. Wir hier unten, Eliten sind immer die anderen, der Tag in HR2 Kultur. Eliten sind auch die, die sich selbst dazu machen und die ihresgleichen dabei helfen, aufzusteigen, um dazuzugehören. Exklusive Clubs als Karrierehelfer mit einem Aushängeschild, auf dem gerne auch mal gesellschaftliches Engagement steht. Hier wird geholfen. Sie heißen Rotary, Lions, Freimaurer oder ganz anders, was man, wenn man sie nicht so genau kennt. Franka Wels über die Clubs und Netzwerke der Mächtigen in diesem Land.
Die feine Gesellschaft am Rande des Abgrunds hat immer noch alles fest im Griff.
Eliten bleiben gern unter sich, heißt es, schließen sich in exklusiven Clubs zusammen und schotten sich so gegenüber dem Rest der Gesellschaft ab. Gut für die Karriere soll das auch sein. Man kennt sich schließlich und eine elitäre Hand wäscht bekanntlich die andere. So denken viele.
Wieder tippen sie los und machen Offerten, verbeugen sich, stecken sich Schmiergelder zu.
Eine ganze Reihe von Organisationen steht schon seit 100 Jahren oder länger im Ruf, die Karriere ihrer Mitglieder zu fördern. Sogenannte Service-Clubs, die sich dem Dienst an der Gemeinschaft verschrieben haben. Wie der Rotary Club, 1905 in Chicago gegründet, nach eigenem Bekunden der älteste Service-Club der Welt. Um die 34.500 Rotary-Clubs gibt es weltweit. In Deutschland sind es über 1.000. Wer hier rein will, muss schon jemand sein. Mitglieder sind im Club, weil sie Karriere gemacht haben, nicht umgekehrt. Rotary ist somit das Spitzenhäubchen des konservativen Milieus und eine geschlossene Gesellschaft. Entsprechend hoch ist das Eintrittsalter. Reinkommt nur, wer von einem Mitglied vorgeschlagen und dann einstimmig angenommen wird. Drin bleibt nur, wer regelmäßig an Sitzungen teilnimmt und sich sozial engagiert. Gleichzeitig bündeln sich in solchen Clubs natürlich Macht, Einfluss und Beziehungen. Und es gibt eine gewisse Nähe zur Macht. Bundestagsabgeordnete sprechen zum Beispiel regelmäßig auf Veranstaltungen der Rotary Clubs. Für den aufstiegsorientierten Nachwuchs sind Clubs wie die Rotaria allerdings eher nicht geeignet. Da sind sich Elitenforscher weitgehend einig. Zwar bekämen sie Zugang zu den besten Ärzten und Anwälten, erzählen Mitglieder. Aber Rotary beruflich zu nutzen sei verpönt. Ähnliches gilt für den Lions Club. Aber natürlich beraten Mitglieder einander gern, etwa in rechtlichen Fragen. Freundschaft und nützliche Kontakte sind auch die Währung vieler Studentenverbindungen. Rund 1.000 gibt es im deutschsprachigen Raum. Hier wird in der Regel ein Bund fürs Leben geschlossen. Viele Studierende treten einer Verbindung bei, in der Hoffnung, beruflich davon profitieren zu können. Hier hat sich allerdings einiges geändert, seit Theodor Heuss in den 50er Jahren einmal gesagt haben soll, in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn werde das Wort Zufall mit CV geschrieben. CV wie Kartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen. Auf seiner Homepage verweist der Verband bis heute darauf, man habe
zahlreiche Fach- und Führungskräfte sowie Verantwortungsträger aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
unter seinen Mitgliedern, darunter Josef Ratzinger, der ehemalige Papst Benedikt XVI. Wenn Altmitglieder, die sogenannten alten Herren, in wichtigen Positionen sitzen, könne das für Berufseinsteiger durchaus nützlich sein, meint etwa die Gießener Politikwissenschaftlerin Alexandra Kurt. Aber die Einstellungsverfahren in großen Unternehmen haben sich deutlich verändert. Vitamin B, etwa durch eine Verbindungsmitgliedschaft, reicht daher nicht mehr ohne weiteres, um andere Bewerber aus dem Rennen zu werfen. Ein anderer, inoffizieller, exklusiver und mächtiger Club ist der der Aufsichtsräte in Deutschland. Sie kontrollieren große Wirtschaftsunternehmen und haben ein gewichtiges Wort bei der Besetzung wichtiger Posten mitzureden. Etwa, wer Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens wird. Aus Sicht der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz ist der ehemalige Henkel-Chef Ulrich Lehner der mächtigste Aufsichtsrat unter den Unternehmen im deutschen Aktienindex DAX. Er sitzt in gleich drei Aufsichtsräten, bei der Deutschen Telekom und ThyssenKrupp sowie im Aufsichtsrat des Energieriesen E.ON. Früher war das anders. Manch ein Manager hat in mehr als 10 Aufsichtsräten gesessen. Entsprechend übersichtlich war die Zahl derer, die in den Kontrollgremien saßen und entsprechend eng die Netzwerke in der alten Deutschland AG. Die Netzwerke gibt es weiterhin, aber ihre Bedeutung scheint zu schwinden.
Klaus Hansen, geschäftsführender Partner der weltweit arbeitenden Personalberatung Odgers & Berndsen, guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwenig, grüße Sie.
Personalberatung, so heißt es bei Ihnen, hört sich einerseits harmlos an, andererseits weiß man auch nicht so genau, wer da beraten wird. Das Personal, das zu einer Firma will, oder die Personalabteilung der Firma, die Personal sucht? Was machen Sie genau?
Wir beraten Unternehmen dabei, ihre Spitzenpositionen da, wo es notwendig ist, neu zu besetzen. Ob das jetzt Vorstände sind, Geschäftsführer oder diejenigen, die an diese Vorstände oder Geschäftsführer berichten. Das heißt, unser Auftraggeber ist immer das Unternehmen, nicht die Person, die einen neuen Job sucht.
Das heißt, Sie sind ein klassischer Headhunter. Sie suchen die Köpfe.
Das ist richtig.
Wirtschaftselite, darum geht's ja da. Was ist das eigentlich? In welchem Club suchen Sie, wenn Sie suchen?
Also wir suchen nicht in Clubs, denn wie der vorherige Beitrag ja schon deutlich machte, schwindet der Einfluss dieser Clubs, wie Sie es nennen, oder dieser, sagen wir, geschlossenen Zirkel nachhaltig, und das wird auch so weitergehen. Wir suchen dort, wo aus Sicht unserer Klienten die größtmögliche Wahrscheinlichkeit ist, die passende Person zu finden. Das kann bei vergleichbaren Unternehmen der gleichen Branche sein, das kann auch in ganz anderen Branchen sein, weil man eben gerade ein neues Wissen sich aneignen will, was im eigenen Unternehmen entsprechend dort fehlt. Das hat aber weniger was mit Clubs zu tun, sondern eher einfach mit der Frage, wo bekomme ich das Wissen her, was ich benötige.
Das heißt, Sie suchen nicht, Sie sind kein Talentsucher, der irgendwo auf der Straße, irgendwo in der dritten Reihe jemanden finden hofft, sondern Sie suchen die Leute, die schon in Spitzenpositionen sind und die schon bewiesen haben, dass sie das können, was das Unternehmen, das sie beauftragt hat, gerne haben möchte.
Richtig. Entweder sind sie schon in vergleichbaren Spitzenpositionen oder, was durchaus auch interessant ist, sie haben das Zeug dazu, in eine solche Spitzenposition zu kommen, können das aber in ihrem eigenen Unternehmen, wo sie derzeit sind, nicht oder in einem überschaubaren Zeitraum noch nicht und sind deswegen offen dafür, sich auch zu verändern, um damit auch entsprechend schneller in eine solche Spitzenposition zu kommen. Wir sprechen deshalb auch nicht von einer Wirtschaftselite, sondern von einer Leistungselite. Und das ist ein Begriff, den ich auch nicht irgendwo mit einer negativen Konnotation versehen möchte, weil es Leute sind, die eben einfach ja mehr können, mehr leisten können als andere. Und das sind natürlich die Personen, die jeder gerne haben möchte.
Das haben wir am Anfang der Sendung hier schon mal gehört, das Wort Leistungselite. Und ich habe schon mal gefragt, ob das vielleicht doch ein bisschen ideologisch sein könnte. Haben Sie jetzt eben schon ausgeschlossen. Was was vorhin noch in der Rede stand, waren Leistungseliten rund um die Gesellschaft, durch die Gesellschaft, aber Sie suchen ja Leute für Spitzenpositionen in Unternehmen. Das heißt, Sie suchen nicht den Handwerksmeister, der etwas ganz besonders kann. Was ist die Leistung, die die Elite bringen muss, die Sie suchen?
Sie müssen die Probleme lösen, die heute da sind, und müssen vorhersagen können, soweit das möglich ist, was die Probleme von morgen sein werden, und heute schon an den Lösungen arbeiten. Denn je größer ein Unternehmen ist, desto schwerfälliger ist es auch, hier entsprechende Veränderungen herbeizuführen. Und es ist ja nur eine Binsenweisheit, dass wir nun inzwischen in einer enorm schnelllebigen Welt leben. Das Stichwort Digitalisierung ist ja nicht nur irgend so ein Stichwort, sondern dahinter steht ja wirklich eine enorme Umwälzung, im Prinzip die vierte industrielle Revolution. Und da sind Unternehmen extrem gefordert, und viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind auch überfordert, und dazu brauchen sie entsprechend Köpfe, die in der Lage sind, eben Dinge zu antizipieren, die auf sie die Unternehmen zukommen werden, und damit Lösungen auch vorhersagen und anbieten zu können, die entsprechend notwendig sind, um dann entsprechend diese Herausforderungen nicht nur anzunehmen, sondern auch erfolgreich hinter sich zu bringen.
Herr Hansen, wie groß ist diese Leistungselite, von der Sie da reden?
Das sind wenige Prozent. Das sind wenige Prozent. Das ist wie immer in allen, sagen wir mal, Eliten ein kleiner Teil der Gesellschaft. Und ich sage auch dazu, jedes Unternehmen braucht auch einen kleinen Teil an Spitzenkräften und braucht einen großen Teil an Kräften, die eben nicht zu dieser Elite gehören. Es ist ein Irrglaube, dass Unternehmen nur aus, sagen wir mal, Top-Leistungsträgern bestehen können. Das würde nicht funktionieren. Aber sie brauchen immer irgendwo eine Spitze. Und da meine ich nicht Unternehmensspitze, sondern die Leistungsspitze, die eben entsprechend Dinge besser und schneller und vielleicht auch kreativer können, als es andere können.
Und wenn diese Leistungsspitze versagt, siehe VW, dann geht einer, der Millionen, Milliarden verdient hat, einfach weg, und es ist keiner mehr da, der an der Spitze steht, dann finden Sie den Nächsten.
Dann finden wir den Nächsten. Das ist bei VW allerdings nicht der Fall gewesen. Nun kann man sagen, wenn man...
Das war jetzt ein Wort zu dem jetzigen Vorstandsvorsitzenden von ja. VW. Okay, ja. Alles klar. So habe ich es verstanden. Das war...
Ja, aber theoretisch wäre das eine entsprechende Suche, die wir durchführen würden, wenn man sich dazu entschlossen hätte, nicht jemand von intern zu nehmen.
Zusammenfassung. Ohne diese Eliten geht es nicht, weil die was Besonderes leisten, so entnehme ich Ihre Rede?
Richtig.
Was ist, wenn diese Eliten, und das ist der allgemein erhobene Vorwurf auch gegen unsere Wirtschaftselite, zu einem abgehobenen Club werden, wenn sie von der Realität der Mehrheit meilenweit entfernt sind, wenn sie Dünkel entwickeln, sich zu einem Closed Shop entwickeln, wenn sie, siehe Winterkorn, den habe ich vorhin im Blick gehabt, das 800-fache eines Arbeiters verdienen, aber das nicht wert sind?
Dann haben wir alle miteinander ein Problem, dann hat aber auch diese Elite selber ein Problem, denn Elite hat zunächst einmal nichts mit Dünkel zu tun oder sich entsprechend dort abschotten, sondern stellt einfach eben nur mal eine Spitzengruppe eines definierten Kreises entsprechend dort dar. Wenn diese Elite versagt, dann ist in der Tat ein großes Problem da. Wenn ein Dünkel existiert, dann ist der vielleicht aus der Innenansicht vertretbar, von außen her allerdings nicht, denn Leistung alleine ist ja erstmal gar nichts, sondern es geht immer darum, welche Richtung diese Leistung sich entsprechend auswirkt. Und wenn Sie gerade ansprachen, dass ein Vorstandsvorsitzender das hundertfache Gehalt eines Arbeiters erhält, dann ist das zunächst mal völlig legitim, denn seine Entscheidungen beeinflussen auch nicht nur das Leben von Hunderten, sondern von Hunderttausenden von Arbeitern. Wenn allerdings dann entsprechend ein Versagen vorliegt, dann ist es auch nicht gerechtfertigt, dass diese Menschen auch noch mit einer entsprechenden gigantischen Abfindung nach Hause gehen. Dann ist da ein Systemfehler, der auch aus meiner Sicht behoben werden muss.
Klaus Hansen, geschäftsführender Partner der weltweit arbeitenden Personalberatung Odgers und Berntsen. Recht herzlichen Dank. Wir hier unten, Elite sind immer die anderen, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem nächsten Blogger über die Eliten, die die Bevölkerungen fernsteuern oder besser ferngesteuert haben. Denn Bevölkerungen aller Länderungen, vereinigt euch, die Eliten bereiten sich auf die Flucht vor.
Eliten bereiten sich auf Flucht vor. Superreiche kaufen sich in diesen Tagen Schlupflöcher mit eigenen Landebahnen. Sie fürchten Unruhen in den Bevölkerungen. Nervöse Finanziers aus der ganzen Welt haben begonnen, Landebahnen, Häuser und Grundstücke in Bereichen wie Neuseeland zu kaufen, damit sie fliehen können, sollten die Bevölkerungen sich erheben und es zu Unruhen kommen. Wegen der wachsenden Ungleichheit und Ausschreitungen, wie sie in London im Jahr 2011 und in Ferguson und anderen Teilen der Vereinigten Staaten im letzten Jahr vorkamen, fürchten viele Finanzführer, dass sie Ziele für die öffentliche Wut werden könnten. Robert Johnson, Präsident des Institute of New Economic Thinking, sagte den Anwesenden auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass viele Hedgefondsmanager bereits ihre Fluchten planen würden. Er fügte hinzu, ich denke, die Reichen sind besorgt und sie sollten besorgt sein.
Hier am schönen Strand des Maines ist die Regel wohlbekannt. Kriechst du in Mainz, kriech ich in deines. Ja, so sind sie offen und charmant. Denn eins hat sich in Frankfurt schon immer gelohnt. Fleißig in den Duft der Machtriche, Machtriche, Machtriche. Das ist Leistung, die sich lohnt. Das ist Leistung. Und jetzt alle fleißig in den Arsch zu kriechen, Arsch zu kriechen, Arsch zu kriechen. Um den Duft der Macht zu riechen, Macht zu riechen, Macht zu riechen. Fleißig in den Arsch zu kriechen, das ist Leistung, die sich lohnt. Kriechen, 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 kriechen. Hat sich stets gelohnt.
Michael Quast als der Chor der Höflinge aus Jacques Offenbachs Blaubart in der Bearbeitung für die Frankfurter Volksbühne von Rainer Dachselt. Wir sind das Volk und die da oben sind die Eliten, denen wir jetzt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Wieder das Establishment hat der Multimilliardär Donald Trump in den USA den Wahlkampf geführt. Widersinnig, könnte man meinen. Hat aber dennoch geklappt. Und wie hilft jetzt Präsident Trump demnächst dann den von ihm selbst viel zitierten einfachen Mann nie wieder vergessen zu werden, so hat er das formuliert. Andreas Horchler.
Am 20. Januar, wenn Donald Trump auf den Stufen des US-Kapitols in Washington den Amtseid als 45. US-Präsident ablegen wird, dann wird der unerfahrenste und möglicherweise reichste Mann in der US-Geschichte ins Weiße Haus einziehen. Zwar wählten ihn auch Frauen, auch Vertreter von Minderheiten, auch weniger orthodoxe Konservative, aber er konnte sich besonders auf weiße Wähler ohne College-Abschluss verlassen. Deren Motive? Skepsis gegenüber Washington und den Politikprofis. Trump dagegen ist nicht käuflich, also immun gegen Sonderinteressen. Er setzt sein eigenes Geld ein.
I don't think he can be bought out by special interests. He's using his own money and I think that's very big.
Das imponierte. Die Amerikaner sind nicht skeptisch gegenüber reichen Menschen. Man wird ja nicht als Idiot Milliardär, bewundern seine Anhänger ihren künftigen Präsidenten.
You don't make $1 billion being an idiot.
Er wünscht sich von Donald, dass er ihn wieder stolz darauf macht, ein Amerikaner zu sein.
Yeah, I want Donald to make me proud to be an American again.
Und er
We want a strong nation.
Hofft auf eine starke Nation, einen imperialen Präsidenten, einen, der den einfachen Mann versteht, einen, der ohne Angst vor Erschütterungen handelt.
Without fear of trepidation.
Nationalismus, Hass auf die Demokraten Barack Obama und Hillary Clinton, auf Immigranten und Minderheiten, hier sammelte Trump Stimmen. Wer unter der Globalisierung leidet, statt von ihr zu profitieren, wählte Trump. Den Mann, der sich mit politisch unkorrekter Sprache, widersprüchlichen Aussagen, mit herzhaften Attacken gegen das Politik-Establishment durchsetzte. Ein Teil seiner Schönheit bestehe in dem Umstand, dass er sehr reich sei, gab Trump an.
Part of the beauty of me is that I'm very rich.
Ob Donald Trump auch nur annähernd so reich ist, wie er behauptet, ist völlig unklar. Daran nahmen seine Wähler genauso wenig Anstoß wie an seinen wenig konkreten und zum Teil widersprüchlichen Wahlversprechen. Mit dieser Aussage aus dem Wahlkampf hatte Donald Trump wohl recht. Er könne mitten auf der Fifth Avenue in New York jemanden erschießen und erhielte nicht weniger Stimmen.
I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay?
You might wonder.
Man kann sich schon darüber wundern, woher die anti-intellektuelle Haltung kommt, scherzte Barack Obama im Wahlkampf. In der Politik wie im Leben sei Ignoranz keine Tugend.
In politics and in life, ignorance is not a virtue.
Tugenden interessierten die Wähler weniger als einfache Heilsversprechen. Max Booth, leitender Wissenschaftler beim Washingtoner Council on Foreign Relations, beobachtet seit Jahrzehnten einen Trend innerhalb der Republikanischen Partei. Eisenhower, Nixon und Reagan gaben sich als wenig vergeistigte Männer des Volkes, um Arbeiter und kleine Angestellte zu gewinnen. Dieses Mal, so Booth, ist es anders. Das Problem bei Donald Trump ist, dass er tatsächlich so ignorant ist, wie seine Vorgänger es nur behauptet haben. Das ist ein Witz innerhalb der Republikanischen Partei. Nachdem sie sich jahrzehntelang maskiert hat, ist sie jetzt tatsächlich die Partei der Blöden geworden. Er ist aggressiv, stark und wagemutig, begründet diese Trump-Wählerin ihre Entscheidung. Diese Merkmale reichten vielen, die Trump zur Präsidentschaft verholfen haben. Während es Clintons Demokraten versäumten, sich der wachsenden Wut vieler Menschen anzunehmen, deren Vertrauen in herkömmliche Politik am Nullpunkt angekommen ist. Trump holte seine Wähler dort ab, wo sie waren, an den Fernsehgeräten, bei den sozialen Medien. Ob Trump seine Wahlversprechen einhält? Viele seiner Wähler finden, das ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, der korrupte Sumpf der Politikprofis in Washington wird mit einem neuen, unabhängigen Mann der klaren Worte trockengelegt.
Oder mit einem anderen Sumpf ersetzt. Professor Michael Hartmann, Soziologe und der Elitenforscher, sage ich mal, Deutschlands. Jüngstes Buch, Die globale Wirtschaftselite, eine Legende. Hallo, Herr Hartmann.
Guten Tag.
Gerade haben wir von der globalen Elite gehört, in einem Zitat aus einem der Blogs, die wir heute zitiert haben. Dann haben wir vorhin von einer Leistungselite gehört. Und ich frage Sie jetzt mal, gibt es diese Art Eliten überhaupt?
Es gibt weder die globale Elite noch die Leistungselite. Also bei der Leistungselite wird ja suggeriert, dass die Personen, die in Spitzenstellungen sind, das ausschließlich oder ganz überwiegend ihrer Leistung zu verdanken haben. Und das stimmt in der Mehrzahl der Fälle nicht, sondern da spielen andere Faktoren wie vor allem die soziale Herkunft eine ganz entscheidende Rolle. Und bei der globalen Elite, von der ja viel geredet wird, wo man immer das Gefühl hat, ob das die Bilderberger sind oder die Davos-Leute oder so, die lenken die Geschicke der Welt auch, das ist unsinnig. Die Eliten sind im Großen und Ganzen immer noch national aufgestellt.
Obwohl Ihr Kollege Ralf Dahrendorf, vorhin hier bei uns zitiert, mal gesagt hat, es ist eine globale Elite entstanden, die nur noch auf sich selbst schaut.
Ja, aber selbst bei Dahrendorf, der hat ganz am Schluss seines Lebens noch ein Interview gegeben, wo er seine eigene Prognose zurückgenommen hat. Das war nach irgendwie Anfang des letzten Jahrzehnts, weil er festgestellt hat, dass er sich doch hat ein wenig blenden lassen von den VIP-Lounges auf den großen Flughäfen.
Vielleicht war er auch dort zu oft und dachte, er gehört dazu. Wann sind diese Eliten eigentlich förderlich für eine Gesellschaft oder sind sie das nie?
Also wenn man Elite jetzt mal einfach streng wissenschaftlich nimmt, heißt das ja nur, dass das die Personen sind, die Spitzenstellungen bekleiden. Und ob sie förderlich für eine Gesellschaft sind oder nicht, das hängt von der Struktur dieser Spitzenstellungen ab und wie man in diese Positionen kommt. Also man könnte jetzt mal ganz simpel sagen, es gibt Positionen, da wird man rein gewählt.
Ja.
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung einen Einfluss drauf hat, wer da hinkommt. Und es gibt Positionen, die kann man ganz simpel erben, auch heutzutage. Also wenn die Eltern oder der Vater eine große Firma besitzen, dann erbt man das eben und ist damit in einer Spitzenstellung. Das ist schon vom Mechanismus her sehr unterschiedlich. Und auch je nach Sektor, also bei der Wirtschaft gelten andere Gesetze als in der Politik und in der Justiz. Und ob letztendlich das Ganze förderlich für eine Gesellschaft ist, das sieht man an der Entwicklung einer Gesellschaft über den Zeitverlauf hin und auch an den Differenzen zwischen Gesellschaften. Also im internationalen Vergleich stellt man immer wieder fest, dass trotz aller Verschlechterungen auch da die skandinavischen Länder sozial sehr viel durchlässiger sind, dass die Unterschiede, was Einkommen angeht, viel geringer sind, dass die Bildungssysteme in der Regel durchlässiger sind und dass es Länder gibt wie die USA oder Großbritannien und zum Teil auch Deutschland, wo das anders ist.
Weil es nicht durchlässig ist, weil man nicht so einfach nach oben kommt, wenn man nicht zu der, sagen wir andersrum, wenn man nicht in diese Elite eigentlich schon hineingeboren wird.
Ja, das ist schon vom Begriff her. Wenn man sagt, also die Elite, da kann man auch sagen, das ist wie das Establishment. Mhm. Das drückt ja aus, dass sich da was verfestigt hat, dass der Zugang sehr geschlossen ist. Und wenn man wissenschaftlich davon redet, sagt man die Eliten, weil das in verschiedenen Sektoren halt unterschiedliche Personen sein können. Es ist historisch häufig so, dass die Sektoren sehr eng miteinander zusammenhängen und dann ist es richtig zu sagen, das ist das Establishment. Und Trump hat halt gewonnen, obwohl er Bestandteil der Wirtschaftselite war, aber er war nicht Teil des Establishments, weil Establishment, das waren die in Washington plus die Wall Street und da hat er nicht zugehört.
Wenn sich ein Großteil der Bevölkerung abgehängt fühlt, und das ist ja nicht nur in den USA der Fall, das ist ja auch hier in Deutschland der Fall oder in Frankreich, überall, auch da, wo die Populisten dann das abschöpfen, wenn ein Großteil der Bevölkerung das Gefühl hat, das, was sie jetzt als Establishment beschrieben haben, das sei ein Closed Job und da komme man überhaupt nicht herein und das sei von ihnen vollständig abgetrennt, Aufstieg schwieriger denn je, dann stimmt doch was an diesem Gegeneinander von Volk und Elite, oder?
Ja, natürlich stimmt da was dran. Es geht auch nicht nur darum, dass der Zugang in diese Eliten schwierig ist, sondern dadurch, dass die sich immer weiter abgekapselt haben, ist auch das Verständnis innerhalb der Eliteangehörigen für die Verhältnisse der Normalbevölkerung kontinuierlich zurückgegangen. Das sieht man in den Wahlkämpfen, also ob das nun in Frankreich ist, beim Brexit in Großbritannien, das hat man in den USA gesehen. Das gilt ja auch für den Journalismus, also für die bekannten Journalisten, die sich auch zu den Eliten zählen. Die haben einfach das Gefühl zu einem erheblichen Teil verloren, was in großen Teilen der Bevölkerung an Sorgen herrscht und wie auch materiell sich das entwickelt hat. Also wenn die Bundeskanzlerin in ihrer letzten Regierungserklärung sagt, den Deutschen ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt, dann gibt es einen Teil dieser Bevölkerung, der das auf sich nicht beziehen kann, weil es für ihn nicht stimmt. Und das ist ein relativ großer Teil.
Ein Teil dieser Bevölkerung ist übrigens Journalist und einem prekären Beschäftigungsverhältnis. Eben. Von denen gibt es auch ganz schön viele.
Ja.
Herr Hartmann, wie kommen wir aus diesem Zirkulus Viciosus heraus? Wie brechen wir dieses Establishment und diese Eliten auf?
Ich glaube, der einzige erfolgversprechende Ansatz, wenn man sich den Teil der Protestwähler anguckt, der nicht ein gefestigtes rechtes Weltbild hat, den gibt's ja auch. Also bei der AfD würde ich mal sagen, die Hälfte der Wähler, die AfD wählen, die haben in den 90ern Republikaner oder DVU oder ähnliches gewählt. Da ist das sehr schwer. Und das ist bei Trump genau dasselbe. Da gibt es einen harten Kern, die Tea Party vorher unterstützt haben und die Weltbilder haben, die man sich hierzulande kaum vorstellen kann, also die gegen Darwin zu Felde ziehen und all solche Dinge. Da, glaube ich, sind die Wahrscheinlichkeiten, dass man da was dran ändern kann, nicht sehr groß. Aber es gibt eben einen Teil, das sind die Protestwähler, die enttäuscht sind von der wirtschaftlichen Entwicklung und von den Politikern, die sie dafür verantwortlich machen, ja auch nicht zu Unrecht. Also wenn man sich anguckt, die Clintons, dann ist es einfach so, dass unter Bill Clinton sich die wirtschaftliche Situation für einen erheblichen Teil der Bevölkerung nicht verbessert hat, sondern das wird mit ihm verbunden. Das ist bei dem Bush so. Und wenn man diese Leute erreichen will, muss man an ihrer realen Situation was verbessern. Das ist das, was sie zur Kenntnis nehmen, wo sie sagen, okay, die Politik tut was für uns. Die sind ja nicht blöde. Also das ist ja so dieses Argument immer wieder, die sind dumm. Das kommt nicht drauf an, ob die nun alles genau richtig erkennen und ob sie die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Sie haben aber ein gutes Gespür dafür, wie es ihnen geht.
Professor Michael Hartmann, Soziologe und der Elitenforscher Deutschlands. Recht herzlichen Dank. Das war der Tag. Wir hier unten, Eliten sind immer die anderen. Tschüss, sagt Florian Schwind.